Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Mein Name ist Gerald Mertens. Ich bin leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Thomas Schmidt, Leiter des Studienganges für Theater- und Orchestermanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main sowie Autor des Buches Ethisches Theater. Herr Schmidt, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Mertens. Ich freue mich sehr.
Wir schauen heute in Ihren Maschinenraum als Buchautor und als Hochschullehrer der kommenden Generation von Theater- und Orchestermanagern. Sie haben selbst in einer Führungsposition am Theater gearbeitet, nämlich am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Als Hochschullehrer und als Autor begleiten Sie durchaus kritisch aktuelle Entwicklungen der Kulturpolitik, aber auch der Personalpolitik von Theatern und Orchestern. Wir wollen uns heute über Rahmenbedingungen für Theater und Orchester unterhalten, über Führungsstrukturen und Machtmissbrauch, über mangelnde Aufsicht und Kontrolle, über aktuelle Herausforderungen, aber auch über Ihr Buch Ethisches Theater, erschienen im Jahr 2024. Herr Schmidt, was hat Sie getrieben, so ein Buch mit 976 Seiten zu schreiben? Nicht nur im Kulturmanagement, ein doch recht anspruchsvoller Umfang.
Ja, Herr Mertens, ich war selbst erstaunt, als am Anfang 976 Seiten zusammenkamen. Nach meinen beiden Büchern Macht, Härtekrise und Reform und Macht und Struktur dachte ich, um diese Dreifolge, diese Trias zu Ende zu bringen, müsste ich auch noch ein Buch mit einem positiven Ausblick schreiben. Und immer wieder taucht in diesen ganzen Untersuchungen der Begriff der Ethik auf. Sei es seitens von Mitarbeiterinnen des Theaters, von Künstlerinnen, auch von Musikerinnen übrigens sehr häufig. Wie sieht denn die Zukunft des Theaters aus? Und vor dem Hintergrund der bestehenden Krise, die wir haben und der Finanzkrise, die jetzt dazugekommen ist, war meine Intention, eine Art Theaterutopie zu schreiben, wie ein Theater sein könnte in seinen vielfältigen Ausfertigungen, ohne dass das jetzt vorgefertigt sein muss, sondern um den Künstlerinnen an den Häusern ausreichend Spielraum zu geben. Und der wesentliche Punkt war für mich immer, wie können Künstlerinnen, Mitarbeiterinnen, Musikerinnen ausreichend partizipieren? Denn das war bisher nicht gegeben und es ist mir das größte Anliegen, denn die bisherige Art und Weise der Entscheidung liegt sehr eindeutig bei einer sehr kleinen Gruppe von Menschen.
Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit ethischen Aspekten der Theaterwelt, klang eben schon an. Aber was genau verstehen Sie unter ethischem Theater und warum ist dieses Thema heute aus Ihrer Sicht so relevant? Also was ist wirklich der Antrieb, wo Sie sagen, deswegen genau sind die Dinge so, wie sie sind und ich glaube, dass sie sich auch deswegen, Stichwort Ethik, ändern müssen.
Ja, also der Antrieb liegt eindeutig in der Verfasstheit und Natur, also vor allen Dingen in den Strukturen der Theater. Ich denke, dass vor allen Dingen auch das intendantenzentrierte Modell und die darauf basierende Hierarchie und Führungskultur der Theater nur suboptimal ist, um das mal milde auszudrücken. Ich finde, dass dort ein sehr großes Potenzial liegt, um die Theater besser, optimaler, auch künstlerisch und qualitativ sicherer aufzustellen. Und vor dem Hintergrund meiner Untersuchung bei Macht und Struktur habe ich festgestellt, dass eben über 55% aller Theatermitarbeiterinnen von Machtmissbrauch und Diskriminierung betroffen sind. Das heißt also, über die Hälfte aller Mitarbeiterinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen haben Machtmissbrauch erlebt. Und das führt dazu, dass diese Künstlerinnen, diese Mitarbeiterinnen den Wunsch haben, dass sich diese Theaterstrukturen vehement ändern. Das wurde auch deutlich ausgedrückt in den Fragebögen, die ich versandt habe. Und es wurde sich immer wieder ein neues Theater, ein zeitgenössisches Theater, ein modernes Theater der Zukunft gewünscht. Und das Wort Ethik fiel wirklich in jedem dritten Begleitschreiben. Und Vor diesem Hintergrund habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann die Ethik eines Theaters heute aussehen?
Also Ethik ein Stück weit auch mit Haltung gleichzusetzen dann?
Absolut, Haltung ist ein ganz wesentliches Element, weil die Haltung in der Leitungsfiguren, sage ich mal, der Intendantinnen, Intendanten in den Theatern, aber auch andere Leitungsmitglieder, eben die ist, das Theater zu einem Ort zu machen, an dem ihre eigenen künstlerischen Visionen und Interessen umgesetzt werden und nicht die der großen Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Künstlerinnen, die darauf natürlich ein Recht haben. Und ich würde sogar noch weitergehen, die Zuschauerinnen hier ganz stark mit einzubinden. Wir können viel von Audience Development und moderner Vermittlung sprechen, wenn aber wirkt die Zuschauerinnen nicht an den Entscheidungen mit wirken können und dürfen, ist das alles nicht in dem Bereich optimal gestaltet.
Also bewegen wir uns immer noch nach dem alten Everding-Spruch, wer dem Publikum hinterherläuft, sieht fortwährend nur dessen Hinterteil.
Absolut. Ich denke, dass das Publikum Teil des Theaters werden muss. Sonst sehen wir wirklich das Hinterteil des Publikums. Und wenn wir uns auf der einen Seite die Zahlen angucken, das Theater hat sich ja nicht erholt nach Corona, leider anders als in die klassische Musik, wo der Bereich optimaler gestaltet ist. Und auch die Emanzipation des Publikums hat stark zugenommen. Wir sehen das auch an den Freundeskreisen, die gerne mitwirken möchten an bestimmten Entscheidungsfindungen, an der Gestaltung, der Strukturierung eines Theaters. Und im Moment gibt es noch keine einzige, doch eine einzige Auswahlprozess an einem Theater für eine neue Intendanz, an der der Vertreter des Freundeskreises teilgenommen hat. Das ist Wuppertal. Ansonsten wurden die Publika außen vor gelassen und das finde ich sehr schade.
Das ist sicherlich ein spannender Ansatz, was das Thema der Intendantenfindungskommission betrifft. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. In Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch das Phänomen des toxischen Intendanten. Was macht Ihrer Meinung nach eine toxische Führungskraft im Theater- und Orchesterbereich aus? Und warum ist dieses Thema in der Kulturszene von so großer Bedeutung?
Also diese Toxizität ist ja aufgekommen als Begriff zuerst in der Tanzszene, als man einige Choreografinnen, vor allen Dingen männliche Choreografen entdeckt hat, die sehr stark dazu geneigt haben, ihre Tänzerin auszunutzen. Das ging bis dahin, dass sie Fotografien, Nacktfotografien von ihren Tänzerinnen gemacht haben und diese auch verteilt haben in einem engeren Freundeskreis. Das ist herausgekommen, entlarvt worden. Es gab dann einen Dominoeffekt. Viele andere Tanzcompanies haben sich gemeldet und dann schwappte das aufs Theater über. Es kam natürlich MeToo hinzu, der Weinstein-Effekt. Und wir konnten dann feststellen, dass die Vielfalt der Diskriminierung und des Machtmissbrauchs an den Theatern enorm ist. Also sie reicht dort von psychischem, verbalem Machtmissbrauch bis hin zu sexuellem Missbrauch. Und hat eine so niedrigschwelligen Eingang, dass viele Künstlerinnen und Künstler erst sehr spät merken, dass sie mitten in diesem Netz gefangen sind. Oft hat das auch damit zu tun, dass gerade die Künstlerin im NV-Bühnebereich, das ist der Vertrag für die Mitarbeiterin, künstlerischen Mitarbeiterin und die Bühnenkünstlerin, der auch auf seine Art und Weise sehr neoliberal ist, dass diese dem Intendanten auch ausgeliefert sind auf Gedeih und Verderb. Ja, sie können also jeden Oktober wieder gekündigt werden, nicht verlängert werden und würden dann auch sehr stark der Kritik dieses Intendanten ausgesetzt sein, ohne sich wehren zu können. Ja, das geht bis dahin, dass also diese Künstlerin im Bereich des NV Bühne sich nicht zusammenschließen können, wie es zum Beispiel die Musikerinnen machen. Als ich im Vorstand des Ensemble-Netzwerks gearbeitet habe, in der Gründungsphase, haben wir mit Neid festgestellt, wie hoch der Organisationsgrad der Musikerinnen ist und Wir haben uns das auch sehr stark gewünscht für die Künstlerin im Theaterbereich. Muss allerdings feststellen, dass das dort nicht der Fall ist. Es ist zwar gestiegen durch Lisa Jobst jetzt als GdBA-Vorsitzende, aber das ist sehr stark abhängig auch davon, wie stark die jeweilige Gewerkschaft auch vor Ort vorhanden ist. Der Organisationsgrad der Künstlerin hat auch etwas damit zu tun, welche Angst man haben muss, in der nächsten Spielzeit weiterhin beschäftigt zu sein am Theater. Und deswegen will man es sich nicht mit dem Intendanten verscherzen und ist auf eine bestimmte Art und Weise, ich würde es mal sanft ausdrücken, gehorsam oder wehrt sich auch wenig gegen so etwas. Wenn man sich wehrt, das ist die Erkenntnis vieler dieser Eindrücke, die ich gewonnen habe aus der Studie, dann wird man nicht verlängert. Und wenn man nicht verlängert wird, dann hat man kaum noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt, weil dieser Markt so eng gestrickt ist und die Intendanten sich so oft sehen und darüber sprechen. Und definitiv, wenn eine Schauspielerin oder Sängerin sich aus dem Theater X bewirbt, wo sie nicht verlängert wurde, dann wird sie von dem Intendanten, bei dem sie sich bewirbt, ein Telefonat an den anderen Intendanten geben. Und in dem Telefonat wird der andere Intendant nicht immer das beste Zeugnis ausstellen. Das heißt also, die Künstlerin hat eine nur sehr geringe Chance, auch weiterzukommen. Und auch wenn sie kündigt aus einem Arbeitsverhältnis, dann gibt es Intendanten, die sehr nachtragend sind. Ich möchte aber dazu sagen, dass sich in den letzten Monaten seit dieser Studie einiges verändert hat zum Positiven. Es gibt jetzt viele Frauen, die gewählt worden sind als Intendantin und auch Teams. Und diese gehen anders damit um. Und viele Teams und Intendantinnen belassen auch die Künstlerin bei einem Intendantenwechsel in ihrer Funktion und trennen sich nicht von diesem, was sie ja können.
Ja. Glauben Sie, dass auch das Thema schwierige öffentliche Haushalte darauf einen Einfluss hat? Weil in dem Moment, wo man wegen Intendantenwechsel als NV-Bühne-Beschäftigter nicht verlängert wird, hat man ja auch Anspruch auf eine Abfindung. Das heißt, da ist ja auch ein finanzieller Aspekt verbunden, je nachdem, wie lange man an diesem Theater dann gespielt hat beispielsweise oder wie lange man beschäftigt war. Spielt auch das eine Rolle nach Ihrer Beobachtung? Also dieser finanzielle Aspekt, Abfindung bei Intendantenwechsel?
Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Nein, das ist eine Haltungsfrage, um auf das schöne Wort zurückzukommen, das Sie eingangs eingeführt haben, weil diese Abfindungen sind so gering für Künstlerinnen. Die einzigen, die von Abfindungen wirklich profitieren, sind natürlich Intendanten. Ich möchte einfach mal auf das Beispiel von Montavon in Erfurt eingehen, das ich ja sehr genau untersucht habe, auch in den letzten 25 Jahren. Ein Intendant, der letztlich doch gehen musste, nachdem auch mehrere Mobbingvorwürfe und Vorwürfe einer sexuellen Annäherung an Mitarbeiterinnen bekannt wurden. Und dieser Intendant hat, das ist inzwischen bekannt, eine wirklich sechsstellige Abfindung bekommen. Ja, in sehr hoher sechsstelliger Höhe, die einen Teil der noch ausstehenden 4,5 Intendanzperioden abgefangen hat. Und dann lässt es sich natürlich gut gehen aus so einer Intendanzphase. Und ich verstehe natürlich nicht, warum man dort großzügig ist und bei den armen Künstlerinnen, die wirklich, wirklich von der Hand in den Mund leben, dann höchstens 3 Monatsgagen gibt und nicht ganze Jahresgehälter.
Sie haben ja eben das beschrieben, es wird eine Sängerin nicht verlängert, der neue Intendant, bei dem sie sich bewirbt, ruft beim alten an und kriegt diese Sängerin kriegt ein schlechtes Zeugnis sozusagen ausgestellt. Nun gibt es ja solche Intendantenstrukturen schon sehr lange, also seit den Mitte oder 1860, 1870 quasi wurde der Deutsche Bühnenverein ja mal als Intendantenkartell sozusagen gegründet. Also das sind sehr langjährig und sehr, sehr breit etablierte Strukturen. Aber mit welchen Mechanismen Muss man denn jetzt ansetzen oder müssen auch Rechtsträger daran ansetzen, das dann zu verändern? Also es sind ja sind viele Ursachen, aber wo setzt man jetzt wirklich auch an, dies zu verändern?
Ja, also zum einen, dieses Kartell gibt es natürlich noch immer. Der Bühnenverein ist eine Art Kartell, das muss man ehrlich zugeben. Also das sind ja Arbeitgebervereinigungen, sind Kartelle, in denen sich Arbeitgeber zusammenschließen, um über strukturelle, über systemische Dinge nachzudenken. Und die Verabredungen, die dann in den Fluren dieser Veranstaltung stattfinden, an denen ich selbst auch schon teilgenommen habe. Ich habe auch schon an Tagungen des Bühnenvereins teilgenommen, kann deshalb aus erster Hand sprechen, dienen dazu, um sich über bestimmte Künstlerinnen zu verständigen, die bei dem einen gearbeitet haben und der andere möchte sich ein Bild darüber machen und dieses Zeugnis geben, ist eine große Machtposition. Das heißt, über den Moment der Kündigung hinaus hat der Intendant Macht über die Person. Und das muss sich ändern, aber die Wahrnehmung bei der Politik ist leider nicht vorhanden. Also ich muss sagen, dass ich jetzt 10, 12 Jahre dagegen anschreibe, um bessere Strukturen zu erzielen, dass ich punktuell sehr hoffnungsfroh bin. Also ich habe Städte wie Wuppertal genannt, Städte wie Dortmund, auch Hamburg, Hessen, das unter der alten Kulturministerin ja auch das Modell gefahren hat, sehr stark die ArbeitnehmerInnen einzubinden und auch Teams in die Leitung zu bringen, sind da sehr vorbildlich. Aber es gibt eben auch Städte wie, ich nenne nur ein Beispiel von vielen, Berlin, wo eben solche Verabredungen nicht stattfinden und auch noch das Auswahlsystem der Intendanten nur alleine vom Kulturdezernenten ausgeübt werden. Und ich denke, dort müssen wir ansetzen. Der Ansatzpunkt Nummer eins ist, wir brauchen breit angelegte Strukturen von Menschen, die in den Auswahlkommissionen sitzen. Ich sagte es vorhin schon, wir brauchen Arbeitnehmerinnen, wir brauchen Künstlerinnen, wir brauchen natürlich auch andere Leitungsmitglieder, wir brauchen Kolleginnen und Kollegen aus der Politik. Und wir brauchen Besucherinnen in diesen Kommissionen. Das wäre der Idealzustand. Und wir können auch weitergehen, indem wir sagen, was ich auch immer wieder vortrage, dass die Situation bei der Auswahl auch nicht optimal verläuft, weil ein ganz wesentlicher Punkt fehlt. Das ist ein psychologisches Assessment. Ich habe das selber einmal in Zürich mitgemacht für die Auswahl ich war für die Position des kaufmännischen Geschäftsführers des Schauspielhauses vorgesehen damals und habe dieses Assessment mitgemacht. Das dauert 1,5 Tage und man wird geprüft auf Herz und Nieren und danach bekommt die Auswahlkommission ein 10-seitiges Statement über die psychologische Verfasstheit. Bin ich überhaupt leitungsfähig? Bin ich empathisch? Bin ich ein Mensch, der auch sich als dienende, dienstleistende Persönlichkeit versteht? Ich bin zum Beispiel ein großer Vertreter der sogenannten Servant oder Decent Leadership. Ein Intendant muss sich als erster Diener seines Theaters verstehen, also im Sinne des Begriffes Minister seines Theaters zu sein. Und das ist eben genau umgekehrt. Und um das auszuschließen, brauchen wir diese Assessments, die gar nicht so umfangreich sind. Es geht ja nur noch darum, dann die letzten 3 in der Auswahl zu überprüfen und sich ein Bild zu machen und zu sagen, ja, das ist eine Person, der wir vertrauen können in der Zukunft. Das wäre der Idealzustand.
Aber wer wirft da den ersten Stein? Weil es gibt eben diese Strukturen, die langjährig gewachsen sind. Es gibt den Artikel 5 des Grundgesetzes, wo die Freiheit der Kunst drin steht, unter anderem. Sehr häufig ist es ja so, dass sich Kulturpolitik, die dann auch personalpolitische Entscheidungen treffen soll, an das Thema nicht so richtig ranwagt, weil sie sofort wieder die rote Karte mit Artikel 5 drauf gezeigt bekommt. Und da stellt sich die Frage, naja, wer muss es dann anschieben? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Intendantinnen und Intendanten es überwiegend nicht selbst anschieben werden und auch der Bühnenverein es nicht machen wird, ja, dann kann es ja eigentlich nur von der Kulturpolitik kommen. Und eine Kulturpolitik, die muss ja auch dann wahrscheinlich getrieben oder sie hat eben die Haltung, das kann ja auch sein, sein, dass man sagt, okay, wir wollen eine Transparenz herstellen, wir wollen eine größere gesellschaftliche Beteiligung, wir sehen das Thema Machtmissbrauch, aber das ist ja ein sehr, sehr langsamer und sehr mühseliger Prozess, auch bei PolitikerInnen diese Erkenntnis zu erzeugen. Was muss denn da geschehen? Wo passiert das? Wo wird das diskutiert?
Ja, Herr Mertens, ich gebe Ihnen ganz recht. Also der erste Stein müsste von der Kulturpolitik kommen. Das ist im Grunde genommen die übergeordnete Ebene, die Metaebene der Kultur. Aber ich habe da große Bedenken, weil im Moment ist die Kulturpolitik noch komplett im Deutschen Bühnenverein, was ein kluger Schachzug des Intendantenkartells war. Und wir müssten im Grunde genommen, um überhaupt einen Schritt weiter zu kommen, einen neue Art Theaterverband oder Theaterverein gründen, in dem die Intendanten vertreten sind, aber ohne Kulturpolitik. Die Kulturpolitik muss frei sein von diesem Geklüngel mit den Intendanten. Ich sage das mal in dieser Offenheit. Ich weiß, dass das mir wieder angelastet und angekreidet wird, aber es ist so, dass man natürlich einander auf dem Schoße sitzt und nichts verändern wird. Alle sind zufrieden mit der Situation. Ja, die Intendanten haben ihre Macht. Die Politik profitiert auf eine bestimmte Art und Weise natürlich auch davon, weil es viel leichter ist, mit einer Person zu verhandeln, als mit einer Gruppe von Menschen, einem Team oder einer Leitungsebene, einem Direktorat oder wie wir das auch nennen oder Vorstand. Und deswegen möchte die Politik im Moment nichts verändern. Ich sehe aber Potenziale dort, wo gerade diese Veränderungen stattfinden. Es gibt ja auch Kulturdirektoren, Kulturdezernentinnen, Ministerinnen, die sich emanzipieren aus diesem Prozess und sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ich gehe jetzt den ersten Schritt. Und deswegen gibt es auch eine ganz gute Initiative, die in den Theatern von den Theatermitarbeiterinnen ausgegangen ist. Das heißt, 40.000 Theatermitarbeiterinnen treffen ihre Abgeordnete. Und aus diesen Gesprächen heraus könnte ein größeres Bewusstsein geschaffen werden über die Realität, die wir derzeit in den Theatern haben. Eine Kulturpolitikerin weiß nicht, wie es in den Theatern zugeht. Die bekommt natürlich ein ganz anderes Bild vorgesetzt. Ja, das ist alles ist wunderbar. Die Gesprächspartnerinnen, die da vorgesetzt werden, sind natürlich alle pro Intendant. Und dann findet die nächste Intendantenverlängerung statt, wie wir das natürlich Land auf Land ab vorfinden. Aber tatsächlich die kritische Auseinandersetzung findet nicht statt. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel Theatermitarbeiterinnen, Gewerkschafterinnen immer nur empfehlen, schreibt einen Brief an eure Abgeordneten. Der erste wird in die Schublade gelegt, der zweite, aber der dritte schon nicht mehr. Der muss dann ernst genommen werden. Ja. Soweit von mir. Also so würde ich vorschlagen, anzufangen. Und dann könnte von der Politik aus eine Reform des Theaters stattfinden. Und wenn wir, wie Sie ja angesprochen haben, auch von einer ethischen Reform ausgehen, dann gehört dazu, dort in diesen Theatern, und das betrifft ja auch viele Orchester, die am Theater spielen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen die Mitarbeiterinnen als wichtigste Ressource dieser Theaterarbeit verstanden werden und in denen sie gehört werden, gewürdigt werden und an den Entscheidungen partizipieren dürfen.
Ja, das geht ja zurück auf Peter F. Drucker, dass die Mitarbeiterinnen eines Unternehmens quasi dessen wichtigste Ressource sind. Oder wie hat es die Lufthansa mal so schön formuliert? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Kern unseres Markenversprechens. Das fand ich auch sehr schön mal. Theater und Orchester stehen ja verstärkt jetzt auch unter finanziellen und politischem Druck. Das ist ja eng miteinander verbunden. Angesichts von Inflation steigen die Personalkosten der Kulturbetriebe. Wir haben geringes Wirtschaftswachstum, wir haben sinkende Steuereinnahmen, wir haben größere Verteilungskämpfe im Kulturbereich, aber auch mit anderen sogenannten freiwilligen Leistungen. Und wir sehen vereinzelt gravierende Kürzungen. Was können oder was müssen Theater und Orchester tun, um sich in diesem Umfeld besser zu behaupten?
Ein Prozess wäre eben die Emanzipation von der Politik. Und so wie die Politik natürlich die Aufsicht hat und die Metaebene darstellt, von der aus ein Prozess, eine Restrukturierung stattfinden müsste, müssen sich die Theater stärker von der Politik emanzipieren, um einen größeren Freiheitsgrad zu gewinnen. Also wenn ich sehe, wie jetzt hier die Kürzungen in Berlin zum Beispiel abliefen, dann war der Prozess sehr stark geprägt von einem Hals-über-Kopf-Rasenmäher-Prinzip. Dann hat man festgestellt, oh je, man hat ja die ganzen Kinder- und Jugendtheater und die freien Ensembles zu stark in die Kreide genommen und auch ganz wunderbare Initiativen, wie zum Beispiel das Institut für kulturelle Teilhabe oder Diversity Arts Culture, die es natürlich auf jeden Fall zu erhalten gilt. Und im zweiten Schritt wurde das etwas gelockert. Aber wer hat denn mit Cialo verhandelt? Das waren die Intendanten der großen Häuser. Das waren Herr Riese und das waren Thomas Ostermeier. Und da waren mir viel zu wenige Kolleginnen und Kollegen aus der Ebene der Mitarbeiterin dabei. Und dieser Prozess, der sollte unbedingt aufhören. Ein Kultursenator sollte sich mit den Mitarbeiterinnen treffen. Und es gibt genug Aktionsgruppen in den Städten, sei es in Frankfurt, in Hamburg oder Berlin, in denen sich ein Kultursenator treffen könnte mit den Mitarbeiterinnen und über die Realität ein wirklich klares Zeugnis erhielte, ja, das dann in seine Entscheidung auch einflösse. Und ich frage mich auch, und ganz ehrlich muss ich das sagen, das wäre eigentlich auch eine Aufgabe der Referentinnen-Ebene der verschiedenen Senatorinnen, diese Kontakte herzustellen, diese Verbindung. Ja, das fängt beim BKM an und geht bis hinab in zur Kulturpolitik der kleineren, mittleren Städte, dass es dort wirklich einen regelmäßigen Austausch gibt und ein Kulturdirektor einer Stadt oder eine Kulturdezernentin sollte sich einmal im Jahr mindestens mit den Mitarbeiterinnen ihrer Kulturorganisation einer Stadt treffen, zumindest mit ausgewählten Komitees.
Ja, also das ist mal ein schöner praktischer Vorschlag, mehr Dialog mit der Basis, um dann mehr Erkenntnis über die Spitze zu erhalten. Wie schätzen Sie denn die langfristige Perspektive für diese Institutionen ein, wenn sie auch weiterhin einem zunehmend marktwirtschaftlich geprägten oder eben auch von Kürzungen und anderen Herausforderungen geprägten Umfeld arbeiten? Was ist so in den nächsten Jahren, was sind so die Perspektiven, die Sie da jedenfalls jetzt auch aus Sicht als Hochschullehrer und auch als jemand, der quasi die nächste Generation von Theater- und Orchestermanagern auf diesen Markt vorbereitet, was sind so die Dinge, die Sie da auch den Studierenden mitgeben?
Also erst einmal sage ich unseren Studierenden immer, dass es keinen Grund gibt, jetzt Sorge zu haben. Diese Kulturlandschaft wird immer erhalten bleiben. Und irgendwann wird auch wieder Vernunft einkehren. Und man wird sehen, dass man, wenn man jetzt in der Kultur, und es betrifft ja auch die Bildungslandschaft, zerstört, wird man einen wesentlichen Teil von gesellschaftlichen Strukturen auch entknüpfen und entnetzen. Und das, was ja immer gewünscht wird von der Politik, ein stärkerer Vernetzungsprozess, kann dann nicht mehr stattfinden. Und ich mache erstens Mut und ich sage auch, eure Aufgabe in der Zukunft ist es dann, als junge Kulturmanagerin in den Kulturorganisationen, in den Stiftungen, auch in der Kulturpolitik, produktiven, konstruktiven Widerstand gegen solcher Kürzungsmaßnahmen mit großer Innovationskraft zu entwickeln, weil ich glaube, dass die Kulturpolitik auch empfänglich ist. Ein gutes Beispiel war damals auch das Theater Weimar. Sie kennen das, die Situation damals noch gut, Herr Mertens. Wir hatten damals den großen Konflikt mit der Politik des Landes, die uns fusionieren wollte, mit der Stadt Erfurt. Das hätte zu einer Zerstörung extremer kultureller Exzellenz geführt und natürlich auch vieler Stellen. Und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen ist uns das gelungen und es ist uns auch gelungen, die Kulturpolitik zu überzeugen von dieser Exzellenz und der Umwandlung von Nationaltheater und Staatskapelle Weimar in ein Staatstheater. Und das ist ja ein Schritt, der zeigt, okay, irgendwann ist der Widerstand einmal aufgebraucht. Wir sehen, das ist eine hohe Dialogorientierung in der Kulturorganisation und die muss auch immer aufrechterhalten bleiben. Es nützt nichts, jetzt den Dialog abzubrechen zwischen beiden Seiten, sondern der muss erhalten bleiben. Und ich würde immer sagen, innovative Personen an die Spitzen dieser Kulturorganisation zu holen, die jenseits von Marktwirtschaft neue Dinge erfinden, entwickeln. Und wir können tatsächlich die Theater auch neu aufstellen. Wir haben zum Beispiel das große Phänomen der Überproduktion. Ja, und bei dieser Überproduktion ist sicherlich noch etwas Luft zur Veränderung und auch in der Optimierung bestimmter struktureller Aspekte der Theater. Aber generell würde ich sagen, müssen wir gegen diese Kürzungsversuche kämpfen, uns dagegen aufstellen und Überzeugungsarbeit leisten in der Politik, Lobbyarbeit leisten in der Politik. Kulturpolitische Lobbyarbeit muss gekonnt werden und da müssen auch Expertinnen in die Theater und Orchester. Ja, und das sehe ich auf der Referentenebene der Intendantin und Geschäftsführerin. Und das machen uns ja die Unternehmen, die großen Unternehmen vor, die sitzen ja der Politik auf dem Schoße. Und was auf keinen Fall stattfinden darf, die Kulturorganisation marktwirtschaftlicher zu denken. Das finde ich. Natürlich können die Berliner Philharmoniker so ein hohes Maß an Einnahmen erreichen. Ich habe ihren Post dazu gesehen und freue mich auch für die Berliner Philharmoniker. Aber jetzt ein Orchester in Jena schafft natürlich so eine hohe Einnahmenquote nicht und Einspielquote nicht und die Theater noch viel weniger, weil eben mit 80% Personalkosten im Schnitt schafft man das nicht. Und wir müssen eben auch zeigen, Theater sind Arbeitsplätze, ganz wichtige Arbeitsplätze. Und diese Arbeitsplätze gilt es genauso gut zu erhalten wie die eines Pharmaunternehmens, eines Automobilzulieferers oder eines Betriebes im Servicebereich. Es ist ein gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtiger Faktor. Und in Weimar waren wir einer der drei größten Arbeitgeberinnen. Und das ist der Punkt. Ja, und dazu kommt noch der Aspekt der sogenannten Umwegrentabilität. Der schwirrt ja auch immer wieder durch die Kulturlandschaft. Ich kann das noch mal genauer erläutern. Das bedeutet im Grunde genommen, dass ein Theater mit jedem Euro, den es einnimmt, 4 weitere Euro schafft, die in der Gastronomie und in den Geschäften einer Stadt hängen bleiben. Weil wer in eine andere Stadt kommt als Touristin, zum Beispiel in die großen Metropolen, aber auch in die kleineren Kulturstädte in Deutschland, der geht einkaufen, der kauft Souvenirs, der geht auf die Post, der geht essen und schläft vielleicht 1, 2 Nächte dort. Und das ist viel Geld, was dort bleibt und das darf nicht vergessen werden. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn sich in den Städten Allianzen bilden. Das haben wir in Weimar gemacht. Allianzen mit den ganzen kleinen und mittleren Unternehmerinnen einer Stadt, die vom Theater profitieren und die natürlich eine Lobby bilden. Und diese Speerspitzen, diese Lobbygruppen müssen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen auf die Politik zugehen und dann dort entsprechend auch Vorschläge machen, die konstruktiv sind.
Ja, das ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr großer Aufgabenbereich. Häufig ist das dann ja wieder auch auf Schultern von Geschäftsführung und Intendanten. Und da merken wir, diese Schultern sind vielleicht auch ein bisschen zu klein, zu schwach, also jedenfalls nicht so tragfähig, um solchen Angriffen und Herausforderungen alleine Widerstand zu leisten. Also auch das Thema Kommunikation ist sicherlich ganz wichtig, dass man noch mehr kommuniziert, was man eigentlich so treibt. Ich glaube, das ist auch in vielen Häusern nicht so verbreitet, dass man auch niederschwelliger noch kommunizieren muss und dass man noch breiter kommunizieren muss. Schlicht und ergreifend, weil politische EntscheiderInnen in Kommunalparlamenten ja nicht nur mit dem Theater, sondern mit x anderen Herausforderungen von Sport über Wirtschaftsförderung und Abwasserentsorgung sozusagen, also mit dem ganzen Portfolio einer Gemeinwohl und einer Selbstverwaltung dann verbunden sind. sodass da auch noch einiges an anderen Themen auf dem Tisch liegt. Und dann ausgerechnet noch das Kulturthema immer nach vorne zu bringen bei PolitikerInnen ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Was meinen Sie, welche konkreten Schritte sollten nach Ihrer Meinung die führenden Akteure, also politische Entscheider, Intendanten, Künstler, Unternehmen, um Theater und Orchester wirklich zukunftssicher aufzustellen? Also wir haben so ein bisschen gesprochen, okay, Kommunikation, das, was man macht, aber gibt es so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, naja, da müssen wir eigentlich gemeinsam an derselben Seite desselben Stranges ziehen, um diese reiche Theater- und Orchesterlandschaft auch wirklich in dem öffentlichen Bewusstsein, aber auch für die Zukunft zu erhalten?
Ja, die gibt es definitiv. Also nicht nur zwei, drei Punkte, sondern eine ganze Reihe. Aber ich möchte nochmal zurückgehen auf dieses strukturelle Phänomen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Strukturen arbeiten, Sie sagten es eingangs, die fast 200 Jahre alt sind. Und wenn wir nicht jetzt beginnen, das strukturelle Thema zu avisieren, in dieser Trias aus Besucherinnen, also auch, ich würde auch sagen, der Menschen einer Stadt, der Stadtgesellschaft, die nicht unbedingt ins Theater oder Konzert gehen müssen, aber dieses natürlich mit ihren Steuermitteln erhalten, Politik und Theater, wäre wirklich für mich der erste Schritt, die Reform der Strukturen. Und das heißt, nicht nur ein neues Leitungsmodell zu initiieren und nicht nur die Partizipation der Kolleginnen und Kollegen auf der Mitarbeiterinnen-Ebene, Künstlerinnen-Ebene zu erhöhen, sondern auch darüber nachzudenken, wie Theater in Zukunft ethischer aufgestellt sein können und damit auch ein zentraler Bestandteil einer gesellschaftlichen Veränderung in die Zukunft, eines Transformationsprozesses sein können. Ein gutes Mittel dafür, um damit zu beginnen, um überhaupt zu sensibilisieren, sind sogenannte Verhaltenskodizes. Jetzt gibt es ja nun den Verhaltenskodex des Bühnenvereins, aber der bezieht sich aus meiner Sicht ein guter Schritt, das muss ich definitiv sagen, zu wenig auf die breitere ethische Ebene und zu stark fokussiert nur auf Missbrauch auf sexueller Ebene oder bilaterale Ebene. Der müsste viel weiter gehen. Wir müssen Theaterarbeit als gesellschaftliche Arbeit begreifen, in der ein ethisches Bewusstsein vom Beginn der Konzeption eines neuen Programmes bis hin zur Begrüßung unserer Besucherinnen ein ganz anderes Format bekommt. Und wenn wir über Ethik sprechen, auch im Hinblick auf die Besucherinnen, meine ich nicht nur, dass wir uns ethischer verhalten, das ist das eine, aber Ethik heißt eben auch, mehr sehen als nur die Besucherinnen, sondern die Menschen, die vielleicht von einem Theater profitieren können. Und das geht dann, die Theater stärker zu öffnen. Für mich sind die Theater closed shops. Also sie sind geschlossen gegenüber der Gesellschaft. Sie sind hermetisch abgeriegelt. Und ich würde vorschlagen, die Theater zu gläsernen Orten der Kulturproduktion zu machen, an denen die Menschen der Gesellschaft jederzeit partizipieren können, zusehen können. Wie in einer gläsernen Fabrik, wie wird die Arbeit produziert? Nun weiß ich natürlich auch aus eigener Arbeit, wie schwierig manchmal auch Inszenierungsprozesse, Probenprozesse sein können. Das heißt ja nicht, dass man das Theater jeden Tag öffnet. Aber man sollte es mehr öffnen und nicht nur zur Generalprobe und dann sagen, man hat alle Prozesse im Theater ausreichend absolviert, was Partizipation der Zuschauerin betrifft, sondern Räume, die im Theater ungenutzt sind tagsüber, für die Publika zu öffnen, in das Theater große Bibliotheken einzubauen, die tagsüber genutzt werden können, Cafés in den Foyers. Das sind ja oft in den Theatern wunderbare Kassenhallen und dahinterliegende Foyers. Die könnte man architektonisch wunderbar umbauen mit wenigen Maßnahmen. Da sollten dann auch mal die oberen und unteren Denkmalbehörden einer Stadt das Auge zudrücken und sagen, ja, wir stimmen hier zu. Und ich finde auch, dass wir die jungen Menschen viel stärker auch in die Theater reinbringen. Und damit meine ich nicht in erster Linie in die Vorstellung, sondern in das Theater als gesellschaftlichen Ort. Die müssen das Theater zuerst erleben, um Lust darauf zu haben, sich in so einen dunklen Saal zu setzen, 90 Minuten konzentriert zuzuschauen. Ja, das ist natürlich eine riesige Schwelle für einen jungen Menschen, der ansonsten gewohnt ist, in Communities zu kommunizieren, in Computerspielen, in Communities Spiele zu betreiben, ständig zu chatten, mit Menschen der eigenen Generation abzuhängen. Ja, ich hab einen Sohn, der noch in der Adoleszenz ist, und dadurch verstehe ich das ein bisschen besser, wie anders die Kommunikationsweisen sind. Und wir müssen stärker darauf achten und das auch einbringen. Und warum nicht einmal im Monat ein Poetry Slam oder ein Hip-Hop Slam, Rap Slam veranstalten oder auch Partys. Theater als Partyort finde ich wunderbar. Dieses Heilige am Theater, das ich auf eine gewisse Art auch verstehen kann, dass auch bis dahin geht, zu sagen, die Kunst ist heilig und die Freiheit der Kunst darf nicht berührt werden. Davon müssen wir mal einen Schritt zurücktreten und uns selbst dabei beobachten, wie wir anfangen, uns immer mehr zu isolieren von der Gesellschaft. Und davon würde ich gerne wegkommen.
Ja, Herr Schmidt, wir kommen langsam in die Schlusskurve. Normalerweise kommt hier bei Gesprächen mit Musikern die Frage nach einem Musikerwitz, bei Dirigenten nach einem Dirigentenwitz. Haben Sie aus der Theaterleitung oder aus Ihrer Hochschule oder Ihrem Managementstudiengang irgendeinen Witz? Es kann auch eine Anekdote sein.
Nein, ich muss passen. Ich bin echt ein schlechter Witzeerzähler.
Das macht nichts. Ich bin auf diese Fälle immer vorbereitet. Dann müssen Sie jetzt aber diese Frage beantworten. Wie nennt man bei einem Theater eine Doppelspitze? Es ist ein Begriff aus der Physik. Halbleiter.
Ah, Entschuldigung, ja, dass ich so lache.
Das war der Sinn dieser Frage. Ja, und jetzt kommt die letzte, wirklich letzte Frage. Was wünschen Sie sich ganz konkret aus Ihrem Maschinenraum als Hochschullehrer und als Buchautor, wenn Sie auf die nächsten Monate und Jahre schauen? Was soll da nach Ihrem Wunsch, was soll da geschehen?
Mein größter Wunsch wäre, dass wir diese Kürzungen, die gerade in der Kulturszene ja relevant sind und in anderen Orten, die noch nicht davon betroffen sind, definitiv kommen werden, dass die Kulturpolitik ein Einsehen hat und davon Abstand nimmt. Das wäre mir das Allerwichtigste, weil ich nämlich große Sorge habe, dass Substanz abgebaut wird, die nie wieder aufgebaut werden kann. Ich habe das am Beispiel des Theaters Erfurt erlebt, wo ein Schauspielhaus, ein Kinder- und Jugendtheater und eine Tanzsparte abgebaut wurde, die nie wieder restauriert werden konnte. Was einmal abgebaut bleibt, das bleibt.
Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Das war klangvoll Gerald Mertens im Gespräch mit Professor Dr. Thomas Schmidt.